Janusz Blonski. Wir sind heute hier mit meiner Frau Bożena. Ich bin seit April dieses Jahres im Ruhestand und genieße diese Zeit. Ist irgendwie wie Urlaub, aber etwas länger. Und waren gerade jetzt bei unseren Kindern, haben drei erwachsene Kinder, bei unserer Tochter in Würzburg. Aber vorher waren wir 2 Wochen in Polen, weil wir im Norden da Herbstferien haben und die gehen heute zu Ende. Meine Geschichte erzähle ich nicht. Ich will nicht von der Heiligkeit Gottes zu sehr ablenken. Wir kommen beide ursprünglich aus Polen, aus der gleichen Stadt, Tarnów bei Krakau. Und ich war früher katholischer Priester nach der ganzen Ausbildung und war auch war in Polen Priester. Auch hier bin nach Deutschland als Missionar gekommen und auch in Deutschland katholischer Priester. Ich habe mich bekehrt noch als Student und die Heiligkeit Gottes kennengelernt. Ja, die Frage war vorher, hat jemand von euch die Heiligkeit Gottes erlebt? Ich habe das mehrfach in meinem Leben erlebt, aber beide, meine Frau und ich, haben wir gleich daran gedacht, wie wir das erlebt haben in Cuxhaven. Da gibt es im Dünnhof eine Pfingstkonferenz jedes Jahr. Und da waren wir vor einigen Jahren, wir waren in einem Gebets- und Seelsorgerteam und war eine Gruppe eingeladen aus dem Gebetshaus in Freiburg. Und da war ein Lobpreisabend. Ich habe sowas noch nie erlebt. Es war so eine Atmosphäre, die Heiligkeit Gottes war zum Greifen da. Da lagen wir auf den Gesichtern, auf dem Boden, überwältigt von der Heiligkeit Gottes. Ich will nicht sagen Gänsehauterlebnis, das war es vielleicht auch. Es war nicht nur gefühlsmäßig, sondern ich spürte das persönlich, als ob ich stehen würde vor dem heiligen Gott, dessen Heiligkeit ich nicht ertragen kann. Aber dazu kommen wir gleich in der Predigt. So etwas ist erlebbar. Und wenn man das erlebt, ist das eine Gnade für uns. Nun können wir die erste Folie zeigen. Und die Folie zeigt uns, dass das Thema heute ist Gottes Heiligkeit, die verändert. Ja, die Heiligkeit Gottes verändert seine Nachfolge. Meine Frau und ich, wir sind öfter spazieren gegangen, gehen jeden Tag spazieren. Wir haben so im Schnitt 10.000 Schritte immer so auf dem Tacho. Auf jeden Fall, wenn wir in der Natur sind, wenn wir unterwegs sind in Urlaub, wir brauchen keine Worte, um was zu beschreiben, sondern wir sehen was Schönes und dann sage ich, Bożena, guck mal, wie schön das ist. Oder wir schauen uns nur an und ja, toll. Gerade jetzt im Herbst, diese farbenreiche Welt um uns herum, hier in der Gegend, noch wo die Berge sind, im Norden ist das der höchste Berg, der Deich. Genau. Und hier ist absolut anders. Und wir sind beide aus einer Gegend, wo es Berge gibt. Und da im hohen Norden vermissen wir die Berge. Wir waren hier in Deutschland schon in der ersten Gemeinde in Bebra, das ist in Hessen, das heißt Hessen-Sibirien, da im Nordosten von Hessen. Waren wir 5 Jahre, da waren wir 13 Jahre in Bad Mergentheim und da durfte ich öfters in Bamberg predigen und war ich auch hier ein paar Mal. Ja, und überall dort, wunderschöne Welt. Und diese Schönheit der Welt hat mich schon immer sprachlos gemacht. Wir sind mit unseren Kindern auch immer gewandert, da sieht man das, 3 Kinder. Der rechts, Matthäus, der ist schon 36, Julia links von mir, dort da auf dem Bild, sie ist jetzt 34 und unsere Emily ist 29. Sie wohnt jetzt in Würzburg, ist Intensivkrankenschwester im Universitätsklinikum oder Krankenhaus. Ja, so ist das mit der Schönheit. Immer wenn wir irgendwo hingehen, Gottes Schönheit. Und wir staunen, das ist auf Helgoland. Wunderschön. Also da gibt es auch schöne Ecken im Norden, da muss ich schon sagen. Das haben wir dort gelernt. Und Nordsee hat auch was. Ja, ist für mich vielleicht nicht das höchste der Gefühle, was Meer angeht. Aber okay, man kann das auch lieben lernen. Oder man betrachtet ein Kind, das ist unser bis jetzt einziges Enkelkind der Leonardo Cesare. Unsere mittlere, also Tochter Julia, hat einen Italiener geheiratet, deshalb der Name. Ja, gerade ein Jahr geworden und wir sind glücklich, ein Enkelkind zu haben. Da staunt man über das Wunder. Wenn ein Kind zur Welt kommt, staunt man. Deshalb Gottes Heiligkeit. Drei Punkte oder Fragen dazu. Wie kann ein Mensch sprachlos vor Staunen sein? Damit meine ich nur, nicht nur die Natur. Ist Gott wirklich heilig? Und wenn ja, wie können wir das erleben? Und das Dritte, welche Konsequenz müsste das für uns haben, wenn wir Gottes Heiligkeit erleben? Wir kommen zum Ersten. Wir staunen über die Schönheit der Schöpfung. Ja, manchmal fällt uns das nicht ein, wie können wir das angemessen beschreiben? Ich fotografiere sehr viel und ich habe schon so ein Auge für Schönheit. Und wenn ich auch irgendein Bild sehe im Internet, wie auch immer, sage, ach, das war toll, hätte von mir sein können. Ja? Ja, weil der Winkel da war oder die Lichtverhältnisse und so weiter und so fort. Und wir versuchen zu fotografieren und in der Hoffnung, das für immer zu behalten. Ja, die Fotos haben wir, Tausende, Zehntausende irgendwo, aber wie oft gucken wir uns das? Wir haben so viele Fotos, die wir schon seit zig Jahren nicht mehr angesehen haben. Müsste man irgendwann mal tun. Wir staunen darüber. Es gibt auch erstaunliche Dinge, die man mit bloßen Augen nicht sehen kann. So wie das hier. Das ist ein blaues Auge. Das kann man mit unserem menschlichen Auge nicht sehen. Das wurde aufgenommen mit einem Weltraumteleskop Hubble. Und das heißt, das Auge Gottes, auf Lateinisch Helix Nebula, das ist ein Sternennebel, circa 450 Lichtjahre von der Erde entfernt. Experten zufolge besteht der kosmische Nebel aus zahlreichen Sternen, die ähnlich wie die Sonne langsam verglühen. Wir erleben das, wir können das nicht so beobachten, denn da geht es nicht um Jahre oder Jahrzehnte, sondern das, die Dimensionen sind ganz anders. Und Durchmesser von diesem Auge beträgt 2 Lichtjahre. Und ein einziger Punkt dort auf dem Bild ist doppelt so groß wie unsere Galaxis. Das sind Dimensionen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir staunen. Wir staunen über Gottes Schöpfung. Gott hat das alles erschaffen. In einer Ordnung, die auch wenig begreifen können. Wir staunen auch über Gottes Wege. Wir staunen darüber, dass es die Schönheit seines Wortes gibt. Wir staunen über das, was er getan hat für uns in seinem Sohn Jesus Christus. Wir staunen, wie Menschen sich auch verändern. Da könnten einige von uns erzählen, wie sie selbst sich verändert haben. Wie war es vorher und nachher, nachdem man Jesus Christus kennengelernt hat. Wir werden öfter sprachlos vor Staunen. Wir staunen auch über Gott in einem Gottesdienst. Und unser Staunen bringen wir zum Ausdruck durch Gebete, aber auch durch Lieder. Wir loben Gott. Eigentlich ist unser ganzer Gottesdienst ein Lobpreis. Nicht nur, wenn wir zum Gottesdienst kommen und Lieder singen. Alles ist ein Lobpreis. Aber heute möchte ich euch in einen Gottesdienst mitnehmen, der vor 2700 Jahren stattgefunden hat. Der Prophet Jesaja ist im Tempel und dort begegnet er Gott. Ihr wisst, für das Volk Israel war der Tempel ein Ort, an dem Gott gewohnt hat. Und um Gott zu begegnen, ist man zum Tempel gepilgert oder in den Tempel gegangen. Und dieser Prophet Jesaja mit erstickter Stimme fleht Gott um seine Barmherzigkeit. Er hat nämlich etwas gesehen, was er noch nie gesehen hat. Und deshalb ist er so überwältigt, dass er, obwohl er ein gebildeter Mann ist und einwandfrei Hebräisch sprechen kann, kann kein Wort herausbringen. Wehe mir, ich vergehe. Aber ich lese erstmal aus Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 5, und ich bitte euch dazu aufzustehen. Dort heißt es: In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. An jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien deckten sie ihren Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin unreine Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Ich bete: Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wir bitten dich darum, dass dein Wort, das die Wahrheit ist, uns heiligt. In Jesu Namen. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Jesaja ist beeindruckt, zutiefst. Er hat Gottes Herrlichkeit gesehen, Gottes Heiligkeit. Das erinnert mich an das Lied Licht, und das wäre vielleicht atmosphärisch etwas, was uns das so ein bisschen näher bringt. Heilig, heilig, heilig. Verzehrendes Feuer, ewige Glut, vollkommen gerecht und vollkommen gut, gewaltige Wasser, endloses Meer, unfassbar groß bist du, Herr. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir. Aus Gnade dürfen wir uns nahen. Vor Ehrfurcht stehen wir hier und beten an. Unfassbar. Verzehrendes Feuer, ewige Glut. Gott ist der Heilige. Das ist hier nämlich eine einzige Stelle in der Bibel, wo die Seraphime erwähnt werden. Seraphime sind himmlische Wesen, vielleicht Engel, wissen wir nicht so genau. Und diese Seraphime haben dreimal das gleiche Wort gesagt: Heilig, heilig, heilig. Und wisst ihr was? Heilig zu sein, das ist die Eigenschaft, mit der sich Gott durch die ganze Bibel hindurch vorstellt. Ich bin heilig, Gott ist heilig, er wird auch so genannt. Und diese Eigenschaft beschreibt am besten sein Wesen. In der Bibel drehen sich alle Eigenschaften und alle Worte und Taten Gottes letztendlich um seine Heiligkeit. Gottes Heiligkeit in der Bibel. Nun müssen wir wissen, dass in der hebräischen Sprache die Wiederholung einer Unterstreichung dient. Deshalb, immer wenn etwas wiederholt wird, bedeutet es: Jetzt hört genau zu. Das wird jetzt wichtig sein. Und die Engel mit sechs Flügeln verkünden: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Keine Eigenschaft Gottes wird in der Bibel so emporgehoben wie seine Heiligkeit. Gerade an dieser Stelle. Es steht nicht nirgendwo in der Bibel: Gott ist weise, weise, weise. Gott ist gut, gut, gut. Er ist barmherzig, barmherzig, barmherzig. Oder er ist stark, stark, stark. Nur einmal. Oder das mit Heiligkeit. Er ist heilig, heilig, heilig. Es gibt keine Steigerung mehr. Und wenn das gesagt wird, bedeutet, vergisst alles. Denkt nur an eins. Gott ist heilig. Gott ist heilig. Er fordert hier unsere absolute Aufmerksamkeit. Wisst ihr, was das erste Lied in der Bibel ist? Das ist das Loblied Mose. Und zwar, in diesem Lied besingt Gott Gottes große Taten. Und dieses wunderbare Lied sangen die Israeliten nach dem Durchzug durch das Rote Meer oder Schilfmeer, wie auch immer das genannt wird. Herr, wer unter allen Göttern ist dir gleich? Wer ist wie du, herrlich und heilig? Wer vollbringt so große, furchterregende Taten? Wer tut Wunder, so wie du? Das ist das erste Lied. Und da kommt die Heiligkeit Gottes vor. Und was ist das letzte Lied in der Bibel? Steht in Johannes Offenbarung im Kapitel 15, Vers 4. Das ist das Lied der Überwinder. Und dort lesen wir, wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Da haben wir schon mal gelernt, das erste und das letzte Lied in der Bibel beschreiben Gottes Heiligkeit. Nehmen darauf Bezug. Das hebräische Wort für Heiligkeit, das hebräische Wort dafür bedeutet Kadosch. Und Kadosch bedeutet anders sein, ausgesondert oder einzigartig. Gott ist einzigartig, absolut einzigartig. Nichts ist mit Gott vergleichbar. Wir können niemanden mit Gott vergleichen. Manche Menschen haben versucht, sich mit Gott zu vergleichen oder haben sich sogar als göttliche Wesen anbeten lassen. Ja, römische Kaiser ist ein Beispiel. Das haben sie erwartet. Im Psalm 89,7 lesen wir, denn wer im Himmel ist dir gleich? Kein himmlisches Wesen ist so mächtig wie du. Heiligkeit beschreibt Gottes Einzigartigkeit und Souveränität. Und dieser Heilige erhält alles in seine Hand. Also die ganze Welt. Ihr kennt noch dieses Lied, Gott hält die ganze Welt in seine Hand. Und ja, das ist ein Kinderlied, aber ich finde es großartig. Denn es beschreibt auch Gottes Wesen. Er hält die ganze Welt in seine Hand. Ja, was soll ich sagen? Gottes Wissen ist unbegrenzt. Gottes Macht ist auch unbegrenzt. Gottes Barmherzigkeit ist unbegrenzt. Und dieser Gott ist nicht launenhaft. Je nach Lust und Laune ist er mal so oder so. In menschlicher Geschichte waren verschiedene Götter in verschiedenen Kulturen. Das waren Götzen, geschnitzt, gemalt, irgendwo aufgestellt, in irgendeinem Tempel oder am Wegrand. Das kennen wir auch hier in Deutschland bis heute. Dass man sich Götzen aufstellt und sie anbetet. Aber er ist ewig. Er war immer schon da, er ist und er wird auch immer sein. Und alles trägt seinen Stempel. Ja, wie wir das gesehen haben, das ist das, was in diesem Sternennebel auch zu sehen oder zu betrachten ist, nämlich Gott bringt Ordnung und er bringt die Naturgesetze. Er hat sich das alles ausgedacht. Er ist auch überall. Allgegenwärtig heißt das. Alles, was mit All anfängt, können wir Gott zuschreiben. Allwissend. Ahnen wir vielleicht schon jetzt, was Gottes Heiligkeit ist. Wie großartig das ist. Nun, als Christen können wir uns fragen, wenn Gott so heilig ist, wenn das so einzigartig ist, welche Konsequenzen müsste das für unser Leben haben als Christen? In der Bibel wird dazu aufgerufen, ein heiliges Leben zu führen. Davon lesen wir 5-mal im Alten und 3-mal im Neuen Testament. So wie das schon zitiert wurde im Petrusbrief aus dem 3. Mosebuch: Ihr sollt heilig sein, weil ich, der Herr, euer Gott, heilig bin. Oder 1. Petrus 5, 1,15: Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes Leben heilig werden. Heilig, etwas Besonderes, so etwas abgesondert. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass in der Apostelgeschichte 2, im Vers 40 steht: Gott hat uns auserwählt. Und wörtlich bedeutet das herausgenommen. Herausgenommen, herausgerissen aus der vergänglichen oder verlorenen Generation. Stell dir das vor, er hat dich rausgenommen und hier hingestellt. Du bist was ganz Besonderes. Ich habe dich berufen. Du gehörst mir. Das ist Heiligkeit, wenn Gott uns herausnimmt. Deshalb werden Christen in der Bibel in der Mehrzahl immer als Heilige genannt. Sie werden auch in den Briefen im Neuen Testament auch oft am Anfang so begrüßt. Oder grüßt mir alle Heiligen in Rom, ja? Oder in Thessaloniki und so weiter. Grüßt mir alle Heiligen in Haßfurt. Das seid ihr. In Mehrzahl immer. Ja. Gottes Kinder sind Gott heilig. Nicht im Sinne, dass sie vollkommen sind, aber weil sie berufen, herausgerufen sind und zu Kinder Gottes durch den Glauben gemacht wurden. Diese Kinder Gottes dürfen und sollten eine Ausstrahlung haben, die die anderen dazu einlädt, auch Gott in ihr Leben hereinzulassen. Jesus Christus, mit ihm zu leben, das ist es, ein Leben der Heiligung zu führen, dass man Gott dadurch, dass man sich der Heiligkeit Gottes immer wieder stellt und sie in sich aufnimmt wie der Mond das Licht der Sonne, dass man dann diese Heiligkeit Gottes widerstrahlt, weitergibt. Für uns Menschen ist es nämlich unmöglich, heilig zu sein im moralischen Sinne. Hier geht es nicht darum. Da sind zwar Konsequenzen davon, aber wir werden es nie schaffen. Werden wir gleich davon hören. Wir schaffen es nie. Apostel Paulus hat im Römerbrief Kapitel 7 das auch so beschrieben. Ich versuche es und es gelingt mir nicht. Ich nehme mir das vor, ich habe gute Absichten und dann falle ich auf die Nase. Das klappt nicht. Und so in diesem Prozess leben wir auch. Wir hinken so ein bisschen als die Heiligen Gottes, sage ich mal. Noen hat in seinem Buch geschrieben, dass wir an das Himmelstor ankommen, humpelnd. Ja, so ungefähr. Wir versuchen, in unserem Leben so zu leben, dass wir Gott ähnlicher werden und trotzdem ertappen wir uns dabei und sind vielleicht enttäuscht, das klappt doch nicht. Und das ist aber unser Weg. Wir sollten auch wissen, dass wir als Menschen eigentlich von Anfang an als heiliges Wesen gedacht waren. So waren die ersten Menschen im Paradies. Sie wurden nach Gottes Bild geschaffen. So weit, so gut. Das war schön. Dann haben sie aber aus eigenem Entschluss Gottes Heiligkeit verlassen. Und sie haben versucht, auf eigene Faust zu leben. Wir wissen, dass das nicht geklappt hat. Das hatte Konsequenzen, Schmerzen, nicht nur bei der Geburt von Kindern, die die Frauen haben, sondern auch, sie mussten auch ihr Brot im Schweiß ihres Angesichts verdienen. Wisst ihr, diejenigen, die Gott am klarsten sehen, sie ehren ihn am meisten. Die, die Gott am klarsten sehen, dadurch, dass sie sein Wesen immer mehr erkennen, durch sein Wort. Oder aber sie erleben das im Gebet. Solche Menschen, sie sehen Gott und seine Heiligkeit am klarsten. Denn die Heiligkeit hat etwas bei uns mit Erkenntnis zu tun. Und unsere Gotteserkenntnis kann und soll immer mehr wachsen. Und wir sind als Christen dazu berufen, dass wir mit Gottes Wort in der Hand beten, Gott anbeten und dass wir ihn immer besser kennenlernen. Was sieht also Jesaja? Er sieht die Seraphime, Wesen aus einer anderen Welt. Und selbst die Seraphime können Gottes Wesen nicht ertragen. Mit zwei Flügeln flogen sie, mit zwei verdeckten sie ihr Angesicht und mit zwei ihre Füße. Warum, weiß ich nicht. Hatten sie Pilz? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das wird uns hier nicht erklärt. Sie können einfach vor Gottes Thron stehend sein Wesen nicht erkennen. Ja. Gottes Heiligkeit lässt uns auch verstummen. Ja, ich schaffe das nicht. Jesaja könnte es nachempfinden, denn als er das alles sah, da fiel ihm nichts Gescheites ein. Er hält da keine tolle Rede. Er betet nicht Gott an mit seinen eigenen Worten oder singt ein Lied, sondern er sagt erstmal gar nichts. Auch wenn er vielleicht in seinem Herzen vieles hatte, was er schon immer sagen wollte. Auf einmal konnte er es nicht, vielleicht brauchte er das auch nicht. Er machte sich dabei angesichts der Heiligkeit Gottes keine Notizen für seine nächste Predigt oder für sein Tagebuch. Machte auch keine Fotos, kein Selfie mit dem heiligen Gott, sondern er stammelte nur, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und wohne auch unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und wieder ist es so, wie wir das schon mehrfach gehört haben. Es geht hier nicht um Jesaja selbst in diesem Bibeltext. Und in dieser Vision geht es auch nicht um uns. Es geht nur um ihn. Er, der Heilige, steht im Mittelpunkt. Jesaja wird dadurch demütig, weil er dem heiligen Gott begegnet. Ein kurzer Blick und Jesaja handelt genauso wie 700 Jahre später Petrus. 2700 Jahre. Als er vor Jesus steht, Herr, sagt er, geh weg von mir. Ich bin ein Sünder. Ich habe Unrecht getan. Lukas 5, Vers 8. Was sagt das uns? Auch uns lässt Gottes Heiligkeit verstummen. Denn wir merken vor Gott, dass wir nicht nur nicht perfekt sind, wir sind Sünder. Und wenn wir wirklich vor Gottes Heiligkeit stehen, dann hören wir auf mit irgendwelcher Selbstrechtfertigung, mit Entschuldigungen, mit Verschieben von Schuld auf andere. Wir sagen nur, Herr, du hast recht, ich habe Unrecht. Alleine schaffe ich es nicht. Ich stehe wieder vor dir und ich öffne mich, damit du mich mit deiner Heiligkeit neu füllst, damit du mir durch deinen Heiligen Geist die Kraft schenkst und die Begeisterung, die ich brauche. Auf 1000 Fragen können wir nicht eine einzige Antwort geben. Was macht dann Gott mit uns, was macht er dann auch mit Jesaja, der sagt, wehe mir, ich vergehe. An der Stelle möchte ich sagen, ich würde hier heute nicht stehen, wenn es diese biblische Wahrheit nicht gäbe, nur Gott ist der Heilige. Ich würde hier nicht stehen, wenn ich nicht selber erfahren hätte, dass Gott der Barmherzige ist. Dass Gott die Initiative ergriffen hat. Dass er Umstände geschaffen hat, in denen ich mich geöffnet habe, um im Glauben seine Gnade anzunehmen. Gott ist derjenige. Und ich werde nicht müde, auch seine Barmherzigkeit immer wieder zu besingen. Mit eigenen Worten in Stille. Und das können wir alle nicht tun, denn ohne ihn wären wir alle verlorene Menschen. Lesen wir, was mit Jesaja geschieht. Nämlich, da heißt es im Grunde genommen als Überschrift, Gottes Barmherzigkeit hat kein Ende. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen wurde und deine Sünde gesühnt ist. Daran hat Jesaja nicht gedacht, darum hat er nicht gebeten. Er konnte nicht daran denken. Wahrscheinlich war er von diesem Augenblick so überwältigt, dass er sich nicht getraut hat, Gott um irgendwas zu bitten. Gott hat die Initiative ergriffen. Gott zeigt sich hier als der Barmherzige, der Jesaja gereinigt hat. Wofür? Hören wir gleich. Und das ist bis heute so. Gott ist barmherzig, der heilige Gott, und seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Das können wir aus den Psalmen. Da gibt es auch ein Lied oder mehrere Lieder dazu. Heiligkeit Gottes, die auf uns abfärbt, bedeutet, wir müssen als Gotteskinder immer wieder gereinigt werden. Nicht nur unsere Lippen, unser ganzes Wesen, unser ganzes Leben. Und was erlebt hier Jesaja? Und das ist auch vorbildhaft wie das, was später am Kreuz für uns in einem noch viel weiterreichenden Maße geschah. Da reinigte eine glühende Kohle seine Lippen. Einem Boten Gottes wird Vergebung zugesprochen, an die er selber nicht geglaubt hatte. Und da muss ich hier auch an Petrus denken, aus Johannes 21. Das war nach Ostern, die Jünger hängen am See rum und sie sind so verunsichert. Sie haben keine Perspektive, keine Hoffnung, sie haben keinen Plan und Petrus wird obendrein noch vom schlechten Gewissen geplagt. Warum? Er hat doch seinen Herrn verraten, obwohl er ihm seine Treue geschworen hat. Und im entscheidenden Augenblick hat er gesagt, nein, den kenne ich nicht. Den kenne ich nicht. Er hat sich nicht zu Jesus bekannt. Er hat Jesus verraten und wie wir es auch unzählige Male vielleicht schon getan haben, oder wir haben uns nicht zu ihm bekannt, auch wenn wir direkt danach gefragt wurden. Und dann kommt der Herr und stellt Petrus eine entscheidende Frage. Simon, hast du mich lieb? Und Petrus fühlte sich so betroffen. Warum stellt er mir diese Frage? Und sagt zitternd, Herr, du weißt doch alle Dinge, du weißt, dass ich dich liebe. Und in dieser Antwort klingt auch mit, Herr, ich wollte doch das Beste geben, aber es hat nicht gereicht. Aber du weißt, dass ich dich trotzdem liebe. Ich wollte dir treu sein. Ich wollte zu dir stehen, aber ich habe versagt, immer wieder. Ich habe dir alles versprochen und nichts gehalten. Aber eins weiß ich hundertprozentig. Ich habe dich lieb. Und was sagte Jesus zu Petrus? Weide meine Schafe. Jesus hat neu Berufung ausgesprochen. Und Petrus war der Hirte der Gemeinde Jesu. Die Barmherzigkeit Gottes hat Petrus erfahren, denn sie hat kein Ende. Und 2007 Jahre davor hat Jesaja ähnliche Erfahrung gemacht. Die Seraphim schweigen und Gott spricht, Jesaja 6, 8. Und ich hörte die Stimme Gottes, wie er sprach. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Durch diese Erfahrung der Heiligkeit Gottes gestärkt, sagte Jesaja, ich bin's, sende mich. Auf einmal fühlte er sich berufen genug, stark genug, das zu sagen. Ich bin, sende mich. Was könnte Jesaja auch anderes wollen nach so einem Erlebnis? Ein kurzer Blick auf Gottes Heiligkeit genügt. Und das kann auch so bei uns sein. Wir haben das gehört in den Zeugnissen. Eine Erfahrung der Heiligkeit Gottes bewirkt, dass wir auf einmal eine ganz andere Motivation haben, dass unser Glaube auf einmal wieder aufblüht, dass wir nicht geladen sind zwar, aber dass wir neue Begeisterung erfahren, neue Festigkeit im Glauben. Und das heißt für uns ganz praktisch und plakativ, Heiligkeit am Arbeitsplatz bedeutet, ich bin aufrichtig. Ich bin integer. Integrität ist das, was man mir nachsagt. Dieser Mensch, diese Frau, dieser Mann, das sagen die Nachbarn, das sagen Arbeitskollegen, das sagen unsere Geschwister vielleicht in der Familie. Also das ist so stimmig in seinem Leben. Was er sagt, das tut er auch. Aufrichtig, ehrlich. Du kannst dich darauf verlassen. Und das ist die Heiligkeit, die Gott von uns auch erwartet. Gottes Heiligkeit verändert seine Nachfolge. Und ich denke, je besser wir ihn kennen, desto heiliger wird auch unser Leben sein. Denn wer heilig lebt, lebt so wie Jesus. Den kann man in der Integrität nicht übertreffen. Er ist für uns ein großes Vorbild. Und in Gottes Nähe wird aus uns eine geheimnisvolle Kraft aufsteigen. Das ist die Konsequenz dieser Heiligkeit, die wir vor Gott, mit Gott erleben. Sie lässt uns nach und nach entdecken, ich habe mich wirklich verändert. Und diese Kraft, die uns verändert, heißt Liebe, Gottes Liebe. Und diese Liebe Gottes ist in der Barmherzigkeit Gottes drin. Aus Liebe heraus sind wir fähig, Dinge zu tun oder auch zu lassen, die uns zuvor unmöglich erschienen. Auf einmal werden wir, das ist so wie ein qualitativer Sprung. Und je öfter wir sowas tun, umso leichter wird uns das nächstes Mal auffallen. Zum Beispiel ehrlich zu sein, konsequent zu sein, barmherzig zu sein anderen gegenüber, vielleicht zu vergeben oder vielleicht um etwas bitten. Das ist auch ein großer Schritt manchmal. Wenn wir Gott suchen und Zeit mit ihm verbringen, färbt seine Heiligkeit auf uns ab. Und wir werden mehr und mehr wie er. Und die Heiligkeit, die uns dann erfüllt, durchdringt unser ganzes Wesen. Wie wir reden, wie wir uns benehmen, wie wir denken und wie wir fühlen. Wir werden anders sprechen, anders lieben wie bisher. Nur so werden wir ein Leben in Fülle haben, ein erfülltes Leben, von dem Jesus Christus spricht. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Die Länder sind voll seiner Ehre. Wir sind oft sprachlos vor Staunen. In Bezug auf die Natur, aber vor allem in Bezug auf Gottes Wesen. Alles dreht sich um Gottes Heiligkeit. Und diese Heiligkeit kann und will unser Leben verändern. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, du bist der Heilige. Du bist unvergleichbar. Und es ist großartig, was du in deinem Sohn Jesus Christus für uns getan hast. Und wir sind die Herausgerufenen. Wir sind deine Kinder. Kinder, die nicht dazu in der Lage sind, aus ihrer eigenen Kraft ein Leben der Heiligung zu führen. Aber du hast uns doch deinen Heiligen Geist gegeben, der in uns lebt. Und selbst wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, betet er in uns. Und so sagen wir dir heute, jeder für sich, Herr, ich will immer mehr von dir, immer mehr von dir erkennen. Ich will immer mehr sein wie du, immer mehr. Ich will immer mehr deine Worte und deine Werke verstehen und sie auch tun, immer mehr. In Jesu Namen. Amen.